So, hey, da bin ich wieder und heute zu Gast Frank Krämer, bekannter Blogger mit dritter Blickwinkel und jetzt auch ein Videoblogger und auf YouTube zu sehen, bekannter Gitarrist der Band Stahlgewitter und auch Halgadom. Und er hat auch ein spannendes Projekt auf YouTube mit einem afrikanischen Einwanderer und zwar Multikulti meets Nationalismus. So, schön, dass du da bist, Frank. Freut mich.
Ja, grüß dich, Philipp. Vielen Dank an dich an dieser Stelle, dass ich heute Rede und Antwort stehen darf.
Ja, super. Das freut mich echt. Super, dass du da bist. So, leg mal los. Du, dir wird ja echt vorgeworfen, dass du ein Rechtsradikaler bist, sozusagen ein Neonazi. Und gerade auch wegen deiner Band Stahlgewitter und den Liedtexten dort. Und da ist es ja schon zum Skandal gekommen, der bis in den Landtag in Niedersachsen gegangen ist. Und kannst du uns da mal von erzählen, wie das so abgelaufen ist?
Ja, vielleicht erstmal zum Rechtsradikalen und Neonazi.
Jo.
Erstmal eine Begriffserklärung. Also radikal, das bin ich ja in der Tat. Radikal kommt ja vom lateinischen Radix, also die Wurzel, dem Problem an die Wurzel gehen. Und dieses Radikalsein, das vergleiche ich mit einem Qualitätsmanagement, denn das besagt ja, ein Qualitätsmanagement ist ja dafür da, Prozesse, immer wiederkehrende Prozesse auf ihre Tauglichkeit zu prüfen und zu verbessern. Oder wenn Fehler auftreten, dann versucht man diese Prozesse halt eben zu optimieren. Und das ist in meinen Augen nichts anderes als radikal sein. Eben nicht an den Symptomen rumdoktoren, sondern eben an den Ursachen. So, der Neonazi. Neo heißt ja neu und Nazi ist ja so eine abwertende Bezeichnung. Also neu ist an der Weltanschauung gar nichts. Sie gibt es, solange es Menschen gibt. Das ist natürliches Stammesdenken und später dann Volksdenken. Und also das zu den Begriffen. Was die Sache mit dem Niedersächsischen Landtag betrifft, das ist schon ein paar Jahre her. Das war Mitte 2011. Da hat ein Journalist, beziehungsweise ich glaube, der war noch Student, und zwar vom Institut für Journalistik und Kommunikationsforschung. Die haben eine Zeitung, die nennt sich Seitensprung, also mit AI geschrieben, ja, nichts Falsches denken. Und die haben was zum Thema politische Musik, glaube ich, ging es. Die hatten dann eine Punkband und hat eben mich als Rechtsrocker. Das Interessante war, das war so eine endlos, so ein endlos Ding. Ich glaube, wir hatten nachher 14 DIN A4 Seiten Inhalt. Und irgendwann habe ich mal gefragt, sag mal, wie viel wird denn davon verwendet? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass in eine Printausgabe 14 Seiten mit mir verwendet werden. Da sagte er dann, nee, tatsächlich werden es nur 5 oder 6, glaube ich, sagt er. Und dann meinte ich, ja komm, dann machen wir jetzt hier mal Schluss. Du setz das mal zusammen und dann gucke ich mal, was dabei rumkommt. So. Dann ging es los. Er hat mir dann eine Version geschickt und damit war ich aber nicht zufrieden, weil das kam alles total windelweich rüber und meine eindeutigen Aussagen, die wollte er dann unterschlagen und das ging dann ein bisschen hin und her und sagte, nee, aber die nehmen wir. Und plötzlich ist irgendwie der Kontakt abgebrochen. Dass ich dann schon die Befürchtung hatte, dass alles umsonst war. Und kurzerhand habe ich dann einfach dieses 14-Seiten-Ding auf meinem eigenen Blog hochgeladen. Also auf den WordPress-Blog. Ne? Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch keine Videos gemacht. Genau. Und tatsächlich kam dann irgendwann die Zeitung mit dem gekürzten Gespräch mit mir und darauf hagelte es dann Kritik und ja, fast schon Spott. Die Taz war es. Die Taz hatte geschrieben, Entlarvung fehlgeschlagen, weil meine Antworten anscheinend nicht so ausgefallen sind, wie man es gerne gehabt hätte. Niedersächsischen Landtag, ein Kumpel, der rief mich dann an und sagte, ey, bist gerade im Radio, beziehungsweise dein Gespräch mit dem Seitensprung-Magazin, weil man sich aufgeregt hat, dass eine Zeitung, die ja, weiß ich nicht, irgendwelche Zuschüsse bekommt, weil es von der Universität ist, jemanden wie mich unkommentiert ein Forum bietet und ja, eben halt mich da unzensiert zu Wort kommen lässt, was ja eigentlich auch ein Schlaglicht wirft, wie intelligent diese Zeitung ihre Leser einstuft.
Ja. Ja. Ja, und das ist bis in den Landtag gegangen, aber passiert ist dir dadurch nichts, ne?
Und nein, mir gar nicht. Ich muss auch sagen, die Hochschule oder die Uni, was das war, dieses Institut, die haben auch Charakter bewiesen. Also die wurden natürlich angefeindet von allen möglichen Leuten und linken Gruppen. Und die haben aber sind dazu gestanden, haben gesagt, wir haben auch hier so eine Punkband ein Forum geboten und wollten halt eben eine kontroverse Diskussion eben anstoßen. Ja. Also da muss man auch sagen, da haben sie sich nicht einschüchtern lassen. Ne?
Ja. Ja, und gerade bei deinen Liedtexten auch, weil da wird ja vorgeworfen, ne, dass du, dass es darum geht, auch in Berlin zurückzuerobern, beziehungsweise die harten Migrantenviertel zurückzuerobern, dass das halt sehr radikal wäre. Aber wie ist es dann? Also ist das extrem?
Ja. Wir machen halt eben Rockmusik und Rockmusik benutzt ja oft den Stilmittel des Überspitzens. Ja? Also dass wir natürlich langfristig, wir sagen ja ganz klar eine Reconquista, dass wir schon unser Land halt wiederhaben wollen und als unseren Heimatboden halt betrachten. Gut, in dem Lied geht es dann eben eine schwarze Division nach Kreuzberg. Das ist natürlich etwas überspitzt dargestellt. Und das ist nun mal ein Stilmittel. Ich meine, wenn man alles auf die Goldwaage legt, guck dir die Metal-Sachen an, die Hip-Hop, Hip-Hop-Texte, Vergewaltigung, Polizisten erschießen. Wie gesagt, das ist halt schon eine Ausdrucksform, aber wir machen halt eben Rockmusik und da gehört das einfach dazu.
Also das ist nicht deine Meinung im Prinzip, die Liedtexte, sondern einfach auch stilistisches Mittel.
Genau, es ist ein stilistisches Mittel, um halt Zustände zu beschreiben, die dieses Überspitzte halt.
Ne? Ja, okay. Gut, und du bist ja echt seit langer, langer Zeit schon politisch aktiv, seit 25 Jahren. Und warum? Was sind deine Ziele? Was treibt dich an?
Ja, man hat ja so seine Erweckungserlebnisse. Das war bei mir die Schulzeit. Das war so, ich war anfangs 2 Jahre auf dem Gymnasium, habe dann rübergewechselt auf die Realschule. Das war dann in einem Gebäude mit der Hauptschule und der Migrantenanteil war für die damaligen Verhältnisse relativ hoch. Heute wird man wahrscheinlich drüber lachen, wenn man sich heute die Schulen anschaut. Aber die Konflikte waren damals schon da und das war, wie gesagt, so der Anstoß, mich mit der Ausländerthematik natürlich altersentsprechend auseinanderzusetzen. Mit 14, 15 hat man da einen anderen Zugang und ein anderes Verständnis als jetzt mit 40 Jahren.
Ja.
Ja, und was treibt mich an? Natürlich, weil ich davon überzeugt bin, das Richtige zu tun. Ja, das hat also auch das mit einer Gewissensfrage zu tun. Also, dass ich mir morgens noch in den Spiegel schauen kann und ich sagen kann, dass ich gegen die Ungerechtigkeiten, die ich hier empfinde, was getan habe.
Okay. Ja, weil gerade was ich auch nochmal ansprechen wollte, ist dein Projekt auch, wie gesagt, weil das ja sozusagen im Anführungsstrichen gegen Einwanderung ein bisschen ist, ne? Ist ja das Projekt interessant, was du da mit dem Nana, wie gesagt, mit dem afrikanischen Einwanderer machst. Ne? Das zeigt ja auch, dass da ja kein Hass dabei ist, ne, in der ganzen Sache.
Genau, es geht mir nicht um stumpfen Ausländerhass oder wie man es immer schön formuliert, wenn man über Leute wie mich berichtet, sondern Nationalismus bedeutet für mich ja erstmal ja, die Liebe zum eigenen und nicht der Hass auf andere. Ich habe mir mal so 3 Grundsäulen geschaffen, ne, was Nationalismus bedeutet. Das ist zum einen, wie gesagt, die Liebe zum eigenen, dann der Respekt vor dem Fremden, wenn er diesen Respekt erwidert und verdient. Und was dazu gehört, die gnadenlose Härte gegen innere und äußere Feinde, die halt die Freiheit und den Frieden meines Volkes bedrohen. Das sind so die Grundpfeiler. Und Mit dem Nana habe ich halt eine gewisse Kommunikationsgrundlage, weil er ja auch offen mir gegenüber aufgetreten ist. Also vielleicht ein kurzer Abriss, wie wir uns kennengelernt hatten. Der große Vorfall von 2015 auf 2016 in Köln, die Massenübergriffe sogenannter Flüchtlinge auf deutsche Frauen in der Silvesternacht. Im Februar gab es dann eine Pegida-Demonstration in Köln und da bin ich dann auch da gewesen und Nana kam dann da auf einmal in die zu den Demonstranten und hat halt Fragen gestellt. Ja, hier, von wegen muss er denn auch raus und müssen alle Ausländer raus und wer ist gemeint und er hat ja mit den Leuten nichts zu tun. Ja, und da bin ich zu ihm hin, weil ich mir dachte, Mensch, wenn er wirklich da, also ich habe den von Weitem gesehen im Anzug, dachte ich mir, so Vorzeigemigrant, ne, gut integriert.
Ja.
Und bietest ihm einfach mal das Gespräch an und erläuterst ihm so deine Ambition, deine Motivation, dass du heute hier bist. So, und dann kam eben ins Gespräch und es war eigentlich ein interessantes Gespräch, er war natürlich etwas nervös, weil nicht alle Demo-Teilnehmer so offen waren wie ich. Ja, manche haben gesagt, er will provozieren, weil gerade Dunkelhäutige ja eben die Übergriffe verübt haben und jetzt kommt da einer und will er das Gespräch suchen. Hm. Er hatte das alles mitgefilmt, ich habe das erst gar nicht mitbekommen. Ich dachte, das wäre so ein Diktiergerät. Und er war mir vorher auch kein Begriff. Ja, also der ist wohl nicht bekannt in der als in der Lifestyle-Szene oder Promi-Szene in Köln. War mir vorher kein Begriff und habe ich halt gesehen, als wir dann uns unterhalten hatten, waren wir fertig. Da kamen dann Reporter zu ihm.
Ja.
Dann bin ich halt mal zu ihm hin, meine ich, hier, sag mal, wer bist denn du eigentlich? Und ist das jetzt fürs Fernsehen? Oder ich dachte halt, das wäre ein ganz normaler Passant, der da einfach jetzt hingekommen ist. Mhm. Und da hat er sich mir vorgestellt, meinte, nee, dein Name ist halt eben Lifestyler Domena, also Nana Lifestyler Domena, macht da Events Gedöns in Köln. Und die Aufnahmen, das war ein Video und er wollte einen kleinen Beitrag für seinen YouTube-Kanal über die Demonstration, wo er einerseits die Gegendemonstranten filmt und halt eben unsere Leute, die halt eben für die Pegida-Demonstration auf die Straße gegangen sind. Und dann war mir das dann aber auch zu doof, dann zu sagen, nee, jetzt will ich doch nicht und lösche das und habe ich gesagt, gut, dann schaue ich mir das mal an. Er sagte mir, über Facebook lädt das hoch und ich könnte ihn ja da suchen unter dem Namen. Gut, dann hat er es hochgeladen und er hatte mich da tatsächlich auch unkommentiert zu Wort kommen lassen. Also klar, das war wir haben uns länger unterhalten als der Schnipsel da, der eingeblendet wurde, ging. Ist ja auch logisch, ging ja um die Demo, nicht um mich.
Ja.
Und aber hat halt eben nichts verfälscht und meine Aussagen auch so unkommentiert und häufig ist es ja so, dass dann Aussagen aus dem Zusammenhang gerissen werden, negativ dargestellt werden oder dass sie überhaupt gar keinen Sinn ergeben, um uns da schlecht dastehen zu lassen. Ja. Hat er eben nicht gemacht und dann habe ich mich dafür bedankt in den Kommentaren und habe ihm dann angeboten, weil er sich ja auch als Connector bezeichnet und versteht, für meinen Blog, WordPress-Blog, der dritte Blickwinkel, auch eine Befragung mit ihm zu machen, ob er da Interesse hat. Und dann hat er tatsächlich ja gesagt und ja, dann sind wir da quasi, ich glaube auch 9 A4-Seiten ist das dann geworden, wo ich ihm Fragen stellen konnte, er hat mir Fragen gestellt und das war eigentlich ein recht fruchtbares Gespräch, interessant auch mal seine Sicht zu sehen und für ihn natürlich auch meine Sicht, weil wir sind ja schon sehr stigmatisiert durch die Presse. Und ich fand das auf jeden Fall mal interessant, die Dinge mal so zu sehen, wie ich das halt eben sehe. Ne? So, und dann haben wir uns dann irgendwann nochmal getroffen in Köln, um das, weil er sagte, was hältst du davon, wenn wir ein Abschlussvideo machen, so für unsere Zusammenwirken jetzt mal wirklich festzuhalten und dann, na gut, Video, ne, dann, was man halt so eventuell für Konsequenzen daraus zu ziehen hat, aber irgendwann dachte ich, ja komm, machst du das? Und dann haben wir uns in Köln nochmal getroffen, haben wir gesagt, gut, wir drehen jetzt mal ein Abschlussvideo, in Verbindung halt mit der Veröffentlichung dieser Befragung auf meinem Blog. Mhm. Und das haben wir dann gemacht. Und die Reaktionen waren eigentlich sehr, von allen Seiten wohlwollend. Ja, aus dem Kameradenkreis oder auch Normalos, die dann mal auch mal gesehen haben, dass man als Nationalist eben nicht so diesen Klischee, dieses Klischee eben erfüllt, ne, was man so aus der Presse kennt. Und ja, daraus ist halt eigentlich dieses Projekt entstanden, was wir führen.
Ja, das ist echt ein super Projekt. Das gibt's auch auf YouTube, die ganzen Videos, ne? Ich blende jetzt mal welche ein. Und du hast gesagt, wohlwollend, da gibt es ja einen Journalisten, oder war das ein Journalist, Wissenschaftler von der Bundeszentrale für politische Bildung, ist da ein Artikel erschienen über dieses Projekt auch. Und der hat sich ja sehr abfällig auch über Nana geäußert. Also schon rassistisch, ne? Müsste man schon.
Ja, Rassen diffamieren, ne? Also. Ja. Ja, das war der Herr Niggemeier auf der Netzplattform vom Bundesministerium für politische Bildung, die ja eigentlich, sollte man meinen, der Neutralität verpflichtet ist. Aber das war ein absoluter Verriss, den er sich da geleistet hat. Wie du schon sagtest, Nana wird dargestellt als vollkommen naiv und der wüsste ja gar nicht, was er da tut, was natürlich vollkommener Blödsinn ist. Also einmal diese herablassende Art, ja, und zum anderen weiß der Nana ganz genau, was er da tut, aber er hat halt eben nicht diese irrationalen Ängste, die man beim politischen Gegner häufig findet, gar nicht mit uns zu reden. Und wenn wir irgendwas sagen, dann, was nicht ins Bild passt, dann glaubt man uns das ja nicht. Laut Herrn Niggemeier bin ich ja dann so der Wolf im Schafspelz, der sich ja quasi seinen Ausländerhass gerade noch verkneifen kann, um mit dem Schwarzen zu reden. Jedenfalls kommt das so rüber. Ja, jedenfalls hätte man eigentlich erwarten müssen, dass das bejubelt wird von allen möglichen Seiten, aber dem Staat hat es anscheinend nicht gepasst, weil hier auch dieses Prinzip von Teilen und Herrschen eben nicht zurande kommt, wenn sich hier zwei, ja, die äußersten Ränder, kann man ja fast sagen, also sehr nationalistisch, was man so als rechts bezeichnet, und halt eben ein Einwanderer aus Afrika auch noch, also ein Fremdrassiger, nicht mal irgendwie ein Italiener oder ein Spanier, sondern auch noch ein Fremdrassiger, die hier ohne Gewalt aufeinandertreffen und seinem Gegenüber seine Vorstellung halt eben plausibel erklärt. Das ist halt eben das, was den Staat halt absolut stört. Er hat es ja auch versucht, auf Wiegen und Brechen zu boykottieren oder totzuschweigen, genauso wie von linker Seite. Klar, wenn die Antifa auf einmal Werbung macht, also jegliches Erwähnen dieses Projektes ist ja irgendwo auch Werbung und Aufmerksamkeit. Ja. Das versucht man natürlich zu verhindern, indem man versucht, das totzuschweigen.
Ja, aber ihr habt ja auch große Schnittmengen, du und Nana. Zum Beispiel auch, hat er gesagt, Deutschland hat sich ja sehr verändert ins Negative, gerade auch durch die Flüchtlingskrise, sagte er immer wieder, dass er früher ja sehr positiv aufgenommen wurde in der Gesellschaft auch und jetzt durch das schlechte Verhalten, gerade durch Köln, erlebt er ja ein bisschen mehr Widerstand in der Bevölkerung. Ne? Und das heißt ja schon, dass auch diese ganze Politik, wie sie stattfindet, sich negativ auf die Menschen auswirkt, die anders aussehen, aber hier in Frieden leben wollen. Ne?
Das ist richtig, ne? Nur habe ich ihm aber auch gesagt, das liegt ja dann nicht an uns Deutschen, sondern eben an den Leuten, die nun mal so aussehen wie er und sich halt eben daneben benehmen, ne? Weil keiner kann ja von uns erwarten, von uns Deutschen, dass wir stillschweigend alles über uns ergehen lassen, und aber auch wieder zeigt, dass diese sogenannte multikulturelle Gesellschaft ja für niemanden gut ist, ja? Zumindest so, wie sie jetzt funktioniert. Ich habe ja auch schon in den Videos gesagt, ein paar Prozent Ausländer, die interessieren doch keinen. Ja? Wenn wir hier 2, 3, 4% Ausländer haben, meinetwegen auch ein paar Fremdrassige, das ist ja nichts, was unsere Substanz, unser Aussehen, unseren Charakter irgendwie beeinflusst. Ja, die sind halt eben da, und einer wie der Nana, der absolut vom Charakter vorbildlich ist, muss ich nochmal erwähnen, wir hatten ja diese Podiumsdiskussion in Köln, und er ist ja selbstständig. Und da hat man ja versucht, über seinen Großkunden Druck auf ihn auszuüben, dass er diese Diskussion, diese Podiumsdiskussion absagt. So hat er nicht gemacht. Ja, also wo andere vielleicht eingeknickt wären, hätten gesagt, nee, ich muss jetzt aufpassen, ich bin ja selbstständig, muss Geld verdienen. Hat er gesagt, so jetzt erst recht. Und die haben dann tatsächlich durchgezogen. Das war im Juni letzten Jahres.
Okay, ja, ich blende das Video auch noch mal ein, dass man sich das angucken kann. Großkunde ist aber geblieben bei ihm.
Der ist bei ihm geblieben,
ja. Okay, ja. Ja, das zeigt auch Charakter. Wahrscheinlich, ja, viele Deutsche.
Von allen Seiten, ne? Der Großkunde hätte auch sagen können, nee, mit dem arbeiten wir nicht mehr zusammen, das ist mir zu heiß und was der da für Projekte macht mit irgend so einem komischen Rechtsradikalen da und, ne? Aber wie gesagt, das war alles.
Hat gepasst.
Ende gut, alles gut.
Ja. Ja, der Nana ist echt ein sympathischer. Da kann man, dem kann man auch gar nicht böse sein, egal was er macht, glaube ich. Ne? Deswegen. Ja, aber da kommen wir auch gerade zur Einwanderungspolitik und auch die Flüchtlingskrise. Ne? Ich meine, du hast ja gesagt, dir ist das schon früh aufgefallen, weil du persönlich da schon immer berührt wurdest. Und ich glaube, ein Großteil der deutschen Bevölkerung ist es ja erst durch Köln jetzt 2015, da Silvester 2016 aufgefallen, dass es tatsächlich auch große Probleme gibt. Ja, und wo siehst du eigentlich auf Dauer dann auch die Probleme, beziehungsweise die wir jetzt schon haben damit?
Ja, es wird sich alles verschärfen. Wir haben zum Beispiel die Inkompatibilität von Kulturen, gerade was den Islam betrifft, der nur so lange tolerant ist, solange er nicht die Macht ergriffen hat. Und das ist das, was sich immer mehr herausstellt ja im Moment. Also das, was Leute wie ich schon vor 20 Jahren gesagt haben, wo es dann hieß, ja, hier Spinner und ja gut, Verschwörungstheoretiker war damals noch nicht so der Begriff angesagt, aber immer gesagt, hier, ey, ich kenne jetzt einen Ausländer, der ist total nett und so wie der werden auch alle anderen wahrscheinlich sein. Das haben wir ja jetzt gesehen, dass es nicht so ist. Ja. Dann haben wir das Problem, dass unser Volk vollkommen toleranzverseucht ist. Das heißt, es lässt alles über sich ergehen, lässt alles mit sich machen und klatscht auch noch Beifall. Und die Fremden, die kommen, die haben genau das Gegenteil von Toleranz, nämlich die bewahren ihre Identität. Deswegen sieht man ja die ganzen türkischen Kulturvereine, die Moscheevereine. Und das ist ja das, was die stark macht, aber eigentlich nur durch unsere eigene Schwäche. Weil wenn wir genauso auf unsere Identität beharren würden, dann wäre ein Kräftegleichnis oder das wäre Waffengleichheit, möchte ich es mal nennen. Aber solange wir weiterhin mit Toleranz zugeballert werden, haben die natürlich leichtes Spiel, ihre Wertevorstellungen über die unsrigen zu stellen. Ja. Und das ist ja auch das Paradoxon, gerade bei sogenannten linken, toleranten Kreisen. Die müssten ja eigentlich jeden türkischen Kulturverein als rechtsradikale Kulturabschottung verteufeln, tun sie aber nicht. Und das zeigt halt auch diese Doppelmoral, dass es eigentlich nicht darum geht, um Vielfalt, sondern einfach nur um die Auslöschung des eigenen. So, und als dritten Punkt, was ein Riesenproblem darstellt, ist die unterschiedliche Reproduktionsrate. Bei den Tieren nennt man das dann invasive Arten, ist aber jetzt natürlich nicht negativ gemeint. Ich sehe generell alle Menschen innerhalb eines großen Ganzen und dazu gehören natürlich auch Weiße und Schwarze gleichermaßen. Also wegen dem, wahrscheinlich werden sich jetzt einige Leute an den Begriff invasive Arten stören, das nur vorneweg, halt, dass deren Geburtenrate viel höher ist als unsere und dadurch ja auch ein Verdrängungsprozess stattfindet. Und auch die, die immer davon reden, von irgendeiner Integration, eine Mehrheit wird sich niemals einer Minderheit in eine Minderheit integrieren, also selbst allein schon auf diesem Gebiet ist es vollkommener Schwachsinn, diese Masseneinwanderung unter dem Deckmantel Integration weiterzuführen.
Ja, ja, aber ich meine, warum machen wir das jetzt mit der Einwanderung weiterhin? Es ist ja nicht geplant, irgendwie das zu stoppen, ne? Und obwohl wir die ganzen Negativeffekte sehen. Also warum wird das weiterhin betrieben?
Ja, aus ideologischen Gründen. Ich habe mal ein schönes Video produziert zum Thema Weltanschauung und Ideologie. Wir werden von Ideologen beherrscht, die sich ein Ziel gesetzt haben und egal was es kostet, soll es durchgedrückt werden. Zum Beispiel haben wir ja der Franz Timmermans, das ist ein niederländischer Diplomat und Vizepräsident der EU-Kommission. Der hat ja ganz klar gesagt, dass monokulturelle Staaten, dass die verschwinden sollen. So, und wie schaffe ich das? Durch Masseneinwanderung. Also generell ist ja das Ziel der EU, ich bezeichne die gerne als Internazis, als internationale Sozialisten, also die alle Menschen über einen Kamm scheren. Das Ziel ist es ja, die Nationalstaaten abzuschaffen. Und solange es aber souveräne Völker oder überhaupt homogene Völker besteht ja immer die Gefahr, solange es die gibt, dass diese Völker sich einen souveränen Staat schaffen können. Mhm. So, aber wenn ich schon die Völker derart vermische, dass es gar kein homogenes Volk mehr gibt, also keine Gruppe, die sich als etwas Eigenständiges begreift, ja, dann habe ich ja schon die Grundlage für diesen Nationalismus halt ja schon entzogen. Also mhm. das wird mit Sicherheit ein Punkt sein. Deswegen spricht ja auch die UN von Replacement Migration, also nicht von Asyl, wie man es uns immer erzählt, sondern es geht hier um Siedlungsprojekte. Das kann man sich sogar auch in den Pressemitteilungen der EU-Kommission mhm. durchlesen. Da ist ganz klar von Ansiedelungen die Rede. Das habe ich übrigens auch in dem Video Genozid und Überbevölkerung für mhm. Mal erwähnt. Und als weiteren Punkt sehe ich das Finanz- und Wirtschaftssystem, weil das ist ja aufgebaut auf ewigen Wachstum, ja, dieses ständige Wachstum. Ja, und gerade dieses ideologisch bedingte ewige Wachstum von Wirtschaft und ja, des Großkapitals, darin ja, begründe ich ja auch meine Demokratiekritik, weil aus der Propaganda sehen wir ja, dass der Demokrat kennt ja keine souveränen Nationalstaaten, sondern Wirtschaftsstandorte. Wir kennen diese Kampagne Wirtschaftsstandort Deutschland. Das heißt, er sieht Deutschland nicht als ja, kulturellen Schutzraum oder als Heimatland, sondern einfach nur als Wirtschaftsstandort, also aus finanziellen Gesichtspunkten. Des Weiteren kennt der Demokrat ja auch keine Völker und Rassen, denn die gibt es ja anscheinend gar nicht und sollen ja, wenn es sie gibt, denn aufgelöst werden. Deswegen ist es einem Demokraten ja auch vollkommen egal, ob hier 80 Millionen oder 70 Millionen Volksdeutsche oder der Menschenüberschuss aus der dritten Welt lebt. So, und warum ist ihm das egal? Mhm. Weil das Einzige, was für ihn wichtig ist, das sind Konsumenten. Und warum braucht er Konsumenten? Um halt eben den Markt oder einen Absatzmarkt für seine Waren zu haben. Und mhm. weil wir Europäer nun mal am Schrumpfen sind, müssen diese Konsumenten nun mal nachgeführt werden, künstlich. Und ob die jetzt produktiv sind, ist in dem Falle auch egal, weil im Moment gibt es ja noch genug Leistungsmenschen, die man schröpfen kann durch Steuererhöhungen und durch alles Mögliche. So, und das ist in meinen Augen halt eben diese ja, ideologisch bedingte Problematik, die diese Leute durchsetzen auf Biegen und Brechen. Und im Endeffekt hat davon nur eine kleine Randgruppe von Personen einen Nutzen davon. Und das ist das internationale Kapital.
Ja, aber trotzdem, wenn du sagst, es verdient ja nur ein bis kleiner Prozentsatz, hat davon was, aber es wird ja breit unterstützt, also Presse, mhm. auch weite Teile der Bevölkerung und so weiter, die stehen ja dahinter, hinter dieser Einwanderung. Warum ist
das? Das ist richtig. Das ist, weil die so konditioniert wurden. Ne? Man kennt das ja von Psychosekten, wenn ich das mal überspitzt darstellen will. Die Leute, die glauben, dass was im Fernsehen kommt, bis sie es am eigenen Leibe erleben. Und selbst dann ist es ja noch nicht mal gewährleistet, dass die aufwachen. Mhm. Wir haben seit, das ist weltweit das einzige Volk, seit über 70 Jahren eine Gehirnwäsche, das nannte sich dann früher Entnazifizierung. Heute wird die noch weiter betrieben, halt zur totalen Selbstaufgabe. Ja, das Heil findet man im Fremden, das heißt, wir erleben ja eine totale Fremdenvergötzung. Man nimmt denen ja jegliches Verantwortungsgefühl für ihr Handeln, weil der Ausländer, der ist ja der ist ja nie was schuld. Ja, immer sind die Deutschen schuld, wenn einer mordet, da haben wir den nicht integriert, wir waren nicht sensibel genug, ja, also absolute Fremdenvergötzung. Mhm. Und das zieht sich natürlich, das ist anerzogen. Ja, das, ja. Deswegen lacht die Welt ja auch über uns. Ich hatte gestern im Briefkasten, gestern oder vorgestern, so eine Bild-Zeitung, so eine kostenlose, so ein Sonderexemplar, ich glaube, das war bundesweit, oder weiß nicht, hast du die auch bekommen?
Ich habe nichts bekommen, ne.
Ja, da war so eine Frau drauf, im Bikini mit, ich glaube, Deutschlandfahren oder irgendwas drauf. Und die Welt wird uns ja beneiden für unsere Stabilität. Das ist vollkommener Schwachsinn. Die ganze Welt, egal wo du hingehst, gehst und fragst, egal ob Italien, Polen, USA, die lachen uns aus oder die verstehen überhaupt nicht, was wir hier tun, ja, mit der totalen Selbstaufgabe, die wir hier betreiben und alles dem Fremden auf dem Teller servieren und somit unsere eigene Zukunft riskieren. Und das hat was mit dieser Gehirnwäsche zu tun, mit dieser totalen Toleranzverseuchung.
Na, das fängt ja, du hast es auch mal im Video gesagt, ich glaube, Schulen hast du Tankstellen des Hasses genannt.
Mhm, genau.
Das fängt ja schon ganz früh an, ne?
Ja, da kriegen die Kinder dann schulfrei, wenn sie dann auf irgendeine Anti-Rechts-Demo gehen, dann gibt es ja diese Preise, Schule gegen Rassismus, das betrifft dann aber nur, wenn Deutsche sich jeglichen deutschen Hass gefallen lassen, wenn sie mal zurückschießen, dann sind die natürlich die Bösen. Mhm. Und ja, dieses total Einseitige, ja, weil entweder hat jedes Volk ein Recht auf Selbstbestimmung und sich, dass es sich entfalten kann oder keins. Und ich bin dafür, dass jedes Volk das Recht hat, eben auch wir Deutschen. Und als Ort dafür dient nun mal unser Heimatland. Das ist unser Land, das ist unser Schutzraum. Nationalstaaten sind ja auch Schutzräume und deswegen sollen die ja auch eben abgeschafft werden.
Ja, du hast ja auch, Frank, gesagt, nationale Schutzzone ist unser Land eigentlich und wir erleben ja jetzt in Europa, in Deutschland immer mehr Terror. Und in Deutschland ist es ja noch relativ harmlos, aber unsere Polizei nimmt ja praktisch tagtäglich einen Terroristen fest, der einen Terroranschlag geplant hat. Und wie siehst du das in Zukunft, dass wir hier friedlich zusammenleben sollen?
Ja, ein friedliches Zusammenleben wird es nicht geben, weil dafür sind die Wertevorstellungen einfach zu unterschiedlich oder, wie ich es vorher schon genannt habe, inkompatibel. Ja, dafür bin ich ja für Nationalstaaten, weil das Individuum kann sich ja nur maximal unter seinesgleichen die maximale Freiheit rausnehmen. Deswegen sage ich ja, wenn ein Moslem unbedingt seinen Glauben ausüben möchte, dann kann er doch in eins der über 50 Länder gehen, wo der Islam Staatsreligion ist. Dann gibt es auch keine Reibereien. Ja? Warum zwängen die sich selbst uns auf? So, und wie geht's weiter? Der islamische Bürgermeister von London, der Sadiq Khan, der hat ja schon gesagt, wo auch in England jetzt die Attentate zunehmen, dass der Terror nun mal zum Leben in der Großstadt gehört. Das ist natürlich Unsinn, weil wenn man sich Großstädte ansieht, die weniger bereichert sind, also Bereicherung bitte in Anführungsstrichen.
Ja, Tokio zum Beispiel, ne?
Ja, genau. Ja. Ja, da gibt es ja auch keine Anschläge. Das heißt, die Anschläge kommen ja nicht davon, dass es nun mal eine Großstadt ist, sondern es lässt sich zurückführen auf eine heterogene Bevölkerung, die sich dann irgendwann gegenseitig abmurkst. Ja, wie ehemals Jugoslawien war ja auch schön bunt zum Schluss, nur gleichzeitig auch relativ tödlich.
Ja.
Des Weiteren würde ich das mal so ausdrücken, wie ich es mal in einem Video genannt habe, Strategie der Spannung, beziehungsweise der Begriff, der ist ja nicht von mir, sondern aus Geheimdienstkreisen und der beinhaltet eben eine Strategie des Staates, Terror anzuzetteln oder Terrorstrukturen zu unterstützen, um die Bevölkerung in Angst zu versetzen, um die besser kontrollieren zu können. Als Beispiel dient ja immer hier der Patriot Act, den man nach dem Anschlag auf das World Trade Center durchgedrückt hat, also die totale Aushebelung der Freiheitsrechte. Da kann ja, ich glaube, jeder Bürger kann da einfach weggehaftet werden ohne Anklage. Mhm. Und das lässt sich ja keiner gefallen, wenn das nicht machen müsste. So, und so kann der Staat ja argumentieren, wir müssen dich ja beschützen, wir tun das ja nur für dich, wir machen ja nur die bösen Jungs, nehmen wir in die Mangel. Nee, natürlich nicht, es werden alle in die Mangel genommen, die den Staat kritisieren. Ja, und also der Staat kann seine Machtstrukturen ausbauen und hat gleichzeitig durch diese Heterogenität das Prinzip Teile und Herrsche perfektioniert, weil er kann ja alle ethnischen Gruppen, selbst die Ausländer unter sich, die sind sich ja auch nicht alle grün. Ja, dann gehen eben die Jesiden gegen irgendwelche Moslems vor oder Moslems auf Jesiden, Türken und Kurden, die schlachten sich ab und wenn man jetzt jede Menge Afrikaner holt, dann werden sich sicherlich auch noch Tutsis und Hutus finden, die sich dann in Köln die Kehle durchschneiden. Ja, also es ist absolut vorhersehbar für jeden Menschen mit zwei funktionierenden Gehirnzellen. Deswegen unterstelle ich den Politikern auch nicht Dummheit, sondern einfach nur absolute Menschenverachtung und Bösartigkeit.
Ja, gerade was du gesagt hast, dass die sich ja untereinander auch bekriegen, die Flüchtlinge, das wurde ja schon mal zwischenzeitlich gefordert, ne, dass die aufgeteilt werden nach Ethnien in den Flüchtlingsheimen.
Also Rassentrennung.
Genau. Ja, das ist.
Ja, aber da widersprechen sie sich ja selber. Hm. Ja, ich meine, es heißt ja so schön, Not verbindet, ja. Und wenn das wirklich alle die sogenannten Flüchtlinge, in meinen Augen sind zum Großteil Sextouristen, da haben sie doch mal direkt die Möglichkeit, das Miteinander zu lernen im Flüchtlingsheim. Ja, die wurden ja angeblicherweise alle verfolgt, die teilen ja dasselbe Schicksal. Ja. Und das ist die beste Voraussetzung für ein friedliches Miteinander. Aber nein, was macht der Staat? De Maizière war es ja, der es angeregt hat, schön nach Ethnie und Rasse trennen. Das heißt das im Umkehrschluss. Rassentrennung, also Apartheid, sorgt für Frieden. Oder nicht? Also, ne? Das ist ja die Schlussfolgerung.
Ja, aber die müssen halt noch lernen, wie das funktioniert im Multikulti.
Ach so, aber ich dachte, das wären noch alles Herrenmenschen, die hier unsere Zukunft gestalten und für unsere Rente sorgen. die müssten uns doch eigentlich alles beibringen, dachte ich.
Ja, das hat man ja gesehen, was die Linken, gerade bei dem Niggemeier von Schwarzen halten, ne?
Was, ja, eben, ne? Wenn die nicht mitziehen, dann werden sie entweder als unzurechnungsfähig oder die wissen ja gar nicht, was sie da tun, als naiv oder sonst irgendwas dargestellt. Ich hatte ja mal in der Folge Rassenrealismus, hatte ich mal diese Sequenz von Muhammad Ali, wo er mit einem, also gibt's ja, kann man sich anschauen, Muhammad Ali gegen Gutmensch. Wo er selber sagt, dass er sich nun mal klar als Schwarzer begreift und dass für ihn nur eine schwarze Frau in Frage käme, so wie der Sperling halt eben zum Sperling geht und da hat er ein paar Vogelarten genannt, die sich auch nicht vermischen. Und das habe ich dann eben als Beleg genommen, dass ja andere Rassen sich ja auch als das begreifen, was sie sind. Ja, dass sie anders sind, dass sie anders aussehen, andere Eigenschaften haben. Braucht man sich nur die Olympiade angucken, ja, weil Laufsport hast du fast nur Schwarze und beim Schwimmen hast du eben fast nur Weiße. Ja. So, also da gibt es ja schon eine gewisse Affinität. So. Und dann fing dann auch einer an, als Kommentar drunter zu schreiben, ja, man muss das ja sehen im Kontext. Muhammad Ali, der war ja oder lebte zu einer Zeit, wo halt Rassismus, Ku Klux Klan und Unruhen. Also dem wird ja abgesprochen, eine eigene Meinung zu haben und eine Überzeugung zu vertreten. Das wird direkt entschuldigt nach dem Motto, ja, der weiß ja gar nicht, was er da tut und der war ja auch ein Opfer. Nein, warum? Es gibt die Black Panthers, ja, das ist eine Black Power Bewegung, die wollen sich auch nicht vermischen, also schwarze Rassisten, wenn man so will. Und das zeigt ja auch, dass das Rassismus ein Thema ist, was man nicht nur auf Weiße abwälzen kann. Ja, zum Beispiel ist im Arabischen das Wort Sklave und Neger oder Schwarzer ist das Gleiche.
Ja. Ja, und diese rassistischen Organisationen wie Black Panthers, das gibt's ja Latinos, Asiaten, alles nur nicht eben für Weiße, ne, weil das wäre rassistisch.
Ja, und ich glaube bei Wikipedia, beim Amerikanischen, glaube ich, ist das wenn du da White Pride eingibst, dann sind das nur mit negativen Attributen besetzt. Ja. Also weiße Herren, Rasse denken und dergleichen. Und wenn man dann Asian Pride oder Black Pride oder Power eingibt, dann steht da, ja, die kämpfen für ihre Rechte. Ja. Ja, also das heißt, wenn zwei das Gleiche sagen, guckt man nicht, was die sagen, sondern wer was sagt und wertet das dann einfach nach der Hautfarbe.
Ja. Das nennt man Rassismus.
Ja, eben, genau, in seiner negativsten Form. Ich habe es in meinem Video Rassenrealismus etwas anders ausgedrückt, und zwar, dass Rassismus erstmal auch, obwohl gar nicht so aufgefasst wird, erstmal wertfrei ist. Mhm. Ich habe den Vergleich gezogen, weiß ich jetzt gar nicht mehr, ich glaube zu Marxismus. Oder nee, ich hatte einen Buddhisten. Für einen Buddhisten hat halt die Lehre Buddhas einen ganz besonderen Wert, ohne zu sagen, die anderen Religionen sind schlimm. Und für einen Rassisten hat nun mal die Rasse einen hohen Stellenwert. Ohne jetzt zu sagen, die eine Rasse ist gut, die andere schlecht, kann man ja auch gar nicht sagen. Ja. Das ist auch vollkommener Schwachsinn, wenn ich sage, die weiße Rasse ist die beste Rasse auf der Welt, weil alle Rassen haben eine Existenzberechtigung. Und ich möchte ja auch nicht, dass Afrika jetzt weiß wird. Ja, das ist ja unnatürlich auch.
Ja.
Ich bin ja nicht so eine Annette Kahane, die sich beschwert, dass Mitteldeutschland noch viel zu weiß ist. Ich meine, wenn sie ein Problem mit Weißen in Deutschland hat, dann kann sie ja gerne auswandern. Ja? Und warum sagt sie denn nicht, dass Afrika zu schwarz ist und fordert da die Ansiedelung von Millionen Chinesen, damit die mal ein bisschen bunter werden? Ja, ja, das alles findet ja nicht statt, sondern es geht immer nur gegen die Existenz von Weißen.
Ja. Absolut. Das ist ja auch dieser Volkstod, der ja von allen Seiten in Deutschland gefordert wird, egal von welchen Politikern. Das Gysi hat es ja schon gefordert, die Deutschen sind alles Nazis, müssen aussterben. Verschiedene Linken sagen, das ist ja einfach ganz hip, sowas zu sagen.
Ja, das hat er ja noch versucht zu relativieren, Gysi, den hatte ich ja auch noch bemüht. Er sagt ja da, wir brauchen eine Einwanderung, weil die Nazis sich nicht sonderlich vervielfältigen. Und hier setzt er ja schon alle Deutschen mit dem Begriff Nazi gleich. Er hat dann versucht noch, das irgendwie zu relativieren und wäre falsch verstanden worden. Aber ich denke mal, das war dann das, was man einen freudschen Versprecher nennt.
Ja. So hat er es gemeint, wie er es gesagt hat. Ja.
Ja.
Ja. Ja, ist schon interessant, aber wie du sagst, dass die Weißen halt daran Interesse haben, sich selber auszurotten.
Ja, das ist halt durch diese Gehirnwäsche, Liberalismus, Demokratie und halt eben das größte Gift ist halt die Toleranz. Ne? Und dann gibt es natürlich noch weitere Krankheiten wie die Gender-Ideologie, wo man ja schon im Keim den Wunsch nach Familie erstickt. Ja? Ich versuche ja mit der Gender-Ideologie diese natürlichen Geschlechter aufzulösen. Ja, angeblich soll es ja Geschlechtergleichberechtigung sein oder Geschlechtergleichheit. Nee, die sagen nicht Gleichberechtigung, sondern Gleichheit, glaube ich, sagen sie sogar. Und wenn ich nicht mehr weiß, was, ob ich Junge oder Männchen oder Weibchen bin, dann habe ich ja gar keine Geschlechtsidentität. Ja, und dann, wenn ich das noch nicht mal weiß, ob ich mal Papa werde, mal Mama oder sonst irgendwas, dann habe ich ja schon jeglichen Wunsch nach Familie die Grundlage entzogen. Und interessant, die gehen ja nicht in Talmud-Schulen oder Koranschulen und wollen die dann zu einer offenen, toleranten Gesellschaft erziehen, sondern die machen das auch wieder nur bei Weißen. Ne? In Schweden ist es ja genauso krank. Schweden, also europäischen Ländern. Ne?
Ja. Ja. Ja, das ist echt total krank, was sie machen. Ich meine, die entziehen ja den Weißen sowohl die nationale Identität, also vor allem in Deutschland das Deutsche, und auch sogar noch sozusagen die Geschlechtsidentität. Da ist ja bald nichts mehr übrig an den Menschen.
Ja, also das, wenn die gewinnen, dann haben sie es nachhaltig gemacht. Und da kommt ja dann eben unsere Aufgabe ins Spiel, oder worin ich ja auch mein Wirken sehe, da halt eben gegenzuhalten. Klar, natürlich mit bescheidenen Mitteln. Ja, ich habe dann zurzeit habe ich etwas über 3000 Abonnenten. Das ist natürlich ein Witz im Gegensatz zu den Massenmedien, aber ja, nichts tun ist keine Option, kapitulieren sowieso nicht, und darin sehe ich halt eben auch mein Betätigungsfeld, diese Sachen wieder gerade zu rücken und die Realität von Kopf auf die Füße zu stellen.
Also das heißt gerade auch wieder, dass die Leute ein bisschen eine deutsche Identität zurückgewinnen können. Und auch dann, ich weiß nicht, Gender. Ist dir das auch so wichtig? Oder also du bist stark dagegen, aber hast noch nicht so viel dazu gemacht, Videos?
Nee, ein Video noch nicht, und das werde ich bei Zeiten auch mal machen. Die Themen liegen ja auf der Straße. Ja, natürlich ist die Gender-Ideologie, da lachen wir vielleicht jetzt drüber, wir beide, wir sind ja schon was älter, also älter in Anführungsstrichen, also, aber die Kinder, die zur Schule gehen, die lernen das ja nicht anders. Für die ist das vollkommen normal.
Ja. Ja,
und das ist, wenn da schon in die Grundschule irgendein sogenannter Pädagoge mit einem Sexkoffer geht und irgendwelchen Kindern dann erzählt, was Analsex ist, was ein Darkroom ist und dass der Peter auch mal mit dem Stefan rummachen kann, dann ist das absolut krank. Ja? Ich mache eine ganze Generation mache ich kaputt, und die kennen das ja nicht anders. Ja. Wir haben das gelernt, es gibt Mann, es gibt Frau, Es gibt vielleicht welche, die fühlen sich dahin gezogen, dahin, das ist eine Minderheit, das braucht man auch nicht großartig thematisieren, die gibt's halt. Ja, ja. Wenn sie es zu Hause machen, dann interessiert mich das auch nicht. Ich find's aber absolut pervers, ein Volk, was eh schon im Schrumpfen ist, mit so einer Ideologie noch den Todesstoß zu versetzen. Ne? Ja. Oder auch Homosexualität zu propagieren. Mein Gott, es gibt Leute, die sind schwul, ja und? Dann können sie es zu Hause machen, aber warum soll ich das denn glorifizieren und die Leute oder junge Menschen dazu anleiten, das auch mal zu tun? Ja? Ja. Für mich gibt es nur eins klassische Familienbild, Mann, Frau und möglichst viele Kinder. Das ist das Einzige, wie ein Staat funktionieren kann, der Zukunft haben will.
Ja. Aber Deutschland soll ja scheinbar keine Zukunft haben, beziehungsweise genau. Keine Deutsche. Ne?
Das ist nicht in der Form, dass es uns als Volk weitergibt. Und ja, das sehen wir ja auch bei allen anderen europäischen Völkern. Mhm. Mal mehr, mal weniger. Man hat Schweden ist es ja noch krasser, mhm. auch was da die Migrantengewalt angeht. Ja. Da ist es ja teilweise schon so, dass sich blonde Frauen die Haare dunkel färben, mhm. eine Hoffnung nicht mehr in das Raster der Vergewaltiger zu fallen. Ja. Also noch die Verleugnung der eigenen Merkmale, die man hat, ja. in der Hoffnung, man könnte in Frieden leben.
Ja, ich meine, in Deutschland haben wir es ja auch gemerkt, hat sich ja viel getan seit Silvester, ne? Besagtes in Köln. Die Frauen gehen ja auch ungerne auf die Straße zum Teil, jetzt auch in Deutschland. Mhm. Ne? Da haben die Migranten ja auch ihre Kultur sozusagen bei uns durchgesetzt.
Genau, auf Kosten unserer Freiheiten.
Ja, und unserer Kultur, die wir mal hatten.
Ganz genau.
Frauen und Männer gemeinsam im Frieden, und das ist ja nicht mehr möglich.
Ja, eben. Und wo eine Frau auch mal alleine mal feiern gehen konnte und alleine nach Hause gehen konnte. Und jetzt selbst im Staatsfunk, wenn man mal guckt, Fokus, Spiegel, selbst diese Gazetten sind ja auch voll von diesen Vorfällen.
Ja.
Und selbst wenn daran sieht man ja schon, dass man das gar nicht mehr unter den Teppich kehren kann. Ja. Silvester in Köln hat man es ja versucht, 4 Tage lang, man hat versucht, das totzuschweigen, und über die sozialen Netzwerke ist das dann nach oben gekocht und dann mussten sie reagieren und dann mussten sie zögerlich zugeben, dass es ja doch so etwas wie sexuelle Übergriffe gegeben hat und anscheinend zu überwiegendem Teil von armen, verfolgten Flüchtlingen.
Traumatisierten.
Ja, traumatisiert, genau.
Das deswegen, ja. Und die Integration hat ja unsererseits nicht funktioniert.
Genau. So kann man es natürlich auch sehen. Ja, wer integriert wen? Ne?
Ja.
Und das ist das, was ich schon sagte mit den kippenden Mehrheiten. Ne? Eine Minderheit wird sich niemals einer Mehrheit beugen und sich integrieren. Warum auch? Ja. Warum soll denn ein Türke in Köln oder in Duisburg-Marxloh Deutsch lernen, wenn er das gar nicht braucht? Ja. Der hat bei der AGE oder beim Arbeitsamt hat er dann seinen Dolmetscher, der ihm alles übersetzt, der für ihn die Formulare ausfüllt, damit das Geld fließt.
Ja.
Und im Ladengeschäft, wenn er einkaufen geht, gehen Türken meistens eh nur bei anderen Türken einkaufen.
Ja, es ist, ja, aber ich meine, das ist auch so ein Problem. Wir sagen gar nicht mehr, die müssen sich integrieren, sondern wir tragen denen alles her und sagt, ja, wir müssen irgendwie helfen. Ne? Wobei andere Kulturkreise, Chinesen und so weiter, die können sich, andere Europäer, die integrieren sich ja problemlos. Da müssen wir ja nichts machen. Das funktioniert nur in gewissen Kreisen, gerade bei Muslimen funktioniert das ja nicht. Das wird akzeptiert.
Das genau, weil wenn ich sag mal, wenn Weiße nach Asien gehen, da sind das ja Leistungsmenschen, die gehen ja nicht dahin, um da irgendwo in der sozialen Hängematte rumzugammeln, die gibt's da gar nicht, sondern das sind Menschen, die gehen ja dahin, um eben Geld zu verdienen mit ihren Fähigkeiten. Mhm. So, und die Leute, die eben hier hinkommen, die müssen das nicht. Wir haben einen Sozialstaatsextremismus, wenn man das schon so sagen will, wo wirklich jeder durchgefüttert wird. Ja. Und die Leute, die hier hinkommen, die kommen aus irgendeinem Entwicklungsland, also jetzt natürlich nicht alle, aber das sind Menschen, die selbst der Mindestsatz Hartz IV ist immer noch viel höher, der Lebensstandard, als das, was sie zu Hause haben. Und somit hast du auch gar kein Druckmittel, diese Leute dazu zu bewegen, sich irgendwie anzupassen oder, ne?
Ja.
Und dazu kommt natürlich auch noch, dass diese Gruppen mittlerweile auch in der Lage sind, Druck auszuüben. Ne? Wir sehen ja die Araber-Clans, da findet sich ja gar kein Richter, der da mal dementsprechend recht spricht, dass da wirklich mal richtige Strafen bei rumkommen, weil denen ist das egal. Ja? Die haben keine Angst vor den Konsequenzen, dann gehen sie halt mal ein paar Jahre in den Knast. Und das ist eine ganz andere Mentalität, eine ganz andere Menschenart. Ja. Und das ist das, was viele gut Menschen einfach nicht kapieren. Die sagen sich, ich würde sowas ja nie tun, Richter bedrohen. Also tun die anderen das ja auch nicht. Ja, dieses kindlich Naive. Natürlich machen die das. Und das, damit kommen sie ja auch durch. Und deswegen hören die damit auch nicht auf.
Ja, und du sagst ja, es sieht nicht so positiv aus dann für die Zukunft mit der Einwanderung, wenn das so weitergeht. Aber du beschäftigst dich ja schon lange dann mit Politik und versuchst das zu verändern. Und die Frage, die immer wieder auftaucht, auch bei meinen Abonnenten ist, was macht denn der Einzelne dagegen? Oder was kann man denn noch machen? Was sollen wir machen?
Ja, erstmal keine Panik. Panik ist immer der schlechteste Ratgeber. Was ich empfehlen kann, ist, den Fernseher aus dem Fenster zu schmeißen. Ich schaue seit 10 Jahren kein Fernsehen. Deswegen, also behaupte ich jetzt einfach mal, funktionieren bei mir gewisse Mechanismen einfach nicht mehr. Irgendwelche Denkschablonen und Denkverbote. Ich spreche da frei raus, benutze ja auch Reizworte wie Rasse und dergleichen. Mhm. Das heißt, diese Konditionierung, die viele Menschen über sich ergehen lassen, freiwillig, die sollte jeder auch freiwillig ändern, also abschaffen. So kein Fernsehen mehr gucken. Was wichtig ist und was ebenfalls jeder machen kann, das sind Netzwerke aufbauen, also Gleichgesinnte zu finden. Davon gibt es ja immer mehr. Ich habe zum Beispiel hier eine Gruppe, der Freundeskreis Rhein-Sieg. Ich hatte mal die Idee, gerade weil so viele Gleichgesinnte ja fast Tür und Tier leben und sich aber nicht kennen, bei Facebook mal, hatte ich mal gepostet, hier Leute aus dem Rhein-Sieg-Kreis, meldet euch mal bei mir. Und dann kann man sich ja mal kennenlernen und mal schauen, was sich ergibt. Ja, und jetzt haben wir teilweise Treffen, da haben wir dann 30, 40 Leute, aber auch halt eben ganz normale Leute, ja, die jetzt keine politischen Aktivisten sind oder die was mit Nationalismus was zu tun haben, sondern einfach nur Leute, die halt gemerkt haben, dass so wie es gerade läuft, kann es nicht weitergehen. Ja. Und die halt eben festgestellt haben, dass es durchaus noch jede Menge Lernbehinderte gibt, die das nicht einfach nicht begreifen wollen. Ja. Und dann lieber Leute suchen, mit denen sie klarkommen, mit einer auf einer Wellenlänge sind. Ja, und mit denen baut man dann quasi eine deutschfreundliche Parallelgesellschaft auf. Mhm. Und das ist das, was ich eben ans Herz legen will. Auch zum Thema Abgrenzen. Es gibt ja Leute, die sagen dann, nee, und mit Parteien will ich nichts zu tun haben oder der ist mir zu rechtsradikal. Einfach, also auch wenn man sich vielleicht mit dem gar nicht unterhalten hat, ja, das sind immer so die Stigmatisierungen. Klar, was Parteien angeht, denke ich auch nicht, dass da groß was zu holen ist über das Parlament. Dafür hat die Demokratie mit ihrem viel Parteien System gesorgt, dass nämlich alle 5 großen Parteien im Grunde genommen in allen wichtigen Fragen die gleiche Meinung haben, sei es Einwanderung, also noch mehr Einwanderung, noch mehr EU-Extremismus, Familienfeindlichkeit, Schwulenpropaganda, noch mehr Schulden machen, anstatt den Geldhahn zuzudrehen. Da sind sich ja alle großen Parteien einig. Aber wie gesagt, das muss auch gar nicht sein, dass man immer nur denkt, man geht alle 4 Jahre wählen und dann hoffentlich tut sich was. Also darauf den Zahn kann ich nur jedem ziehen. Persönlich Menschen kennenlernen und wie gesagt diese Netzwerke aufbauen. Mhm. Es gibt ja, man kann ja ruhig mit Parteien in Kontakt treten, da stehen ja auch Leute hinter im eigenen Umfeld, also die man dann zum eigenen Umfeld zählen kann. Ich muss ja keiner Partei beitreten oder irgendeiner Bürgerwehr oder was weiß ich. Man kann die Leute kontaktieren, man sieht, ob die Leute zu einem passen. Ja. Und ja, gemeinsam ist man eben stark. Ne? Und was ich auch wichtig finde, ist, dass man sich nichts gefallen lässt. Das ist eine Sache des, ja, der Selbstwahrnehmung oder der Selbstachtung auch. Viele lassen sich ja bespucken oder ja, lassen hier scheiß Deutscher. Das macht bei mir keiner oder wenn, dann macht man das nur einmal. Und dann werde ich schon mein Menschenrecht wahrnehmen und meine Menschenwürde verteidigen. Na, natürlich jetzt nicht mit übertriebener Gewalt, aber man kann ja auch verbal erstmal sagen, pass mal auf, Freundchen. Mhm. So nicht. Das mache ich ja nicht nur bei Ausländern so, sondern auch, wenn Deutsche oder Landsleute meinen, jemanden respektlos behandeln zu können. Dann muss man eben ganz klar sagen, pass auf, so nicht, wir können uns gerne unterhalten, aber auf einem gewissen Niveau mit Anstand und Respekt.
Ja. Also ganz Netzwerken einfach und dann passiert schon, wird sich schon was Positives entwickeln.
Ja, ich denke, dass da auch Synergieeffekte frei werden, weil man trifft ja heutzutage auf Leute, also auch gut bürgerliche Leute, da darf man jetzt natürlich nicht erwarten, dass das Leute sind, die jetzt auch jede Demo mitrennen, aber die ja durchaus auch Rückhalt bieten können, zum Beispiel bei der Arbeitsplatzvergabe. Ja, ständig bekommen ja Leute von uns Probleme, werden arbeitslos. Und wenn man da Leute kennt, die vielleicht ja, im Mittelstand tätig sind, dass man da seinen Leuten oder Leuten, die einem wohlgesonnen sind, eben auch hilft, vielleicht da Existenz zu gründen oder zu sichern oder was auch immer. Eben gelebte Volksgemeinschaft.
Ja, so wie du es möchtest in Zukunft.
Genau.
Dass wir das. Ja, ja, du, Frank, dann noch eine abschließende Frage. Und zwar, wie siehst du das denn in Zukunft, wie sich dann Deutschland entwickelt, also szenarienmäßig, ob du da verschiedene siehst oder was deine Zukunftsvision ist, wie das wird
bei uns? Also das wird auf jeden Fall zum Bürgerkrieg kommen, davon bin ich überzeugt, weil, mal angenommen, wir hätten jetzt die Möglichkeit, politisch etwas zu ändern, im besten Falle, ja, wenn irgendeine Partei, die deutschfreundlich ist, über 50% bekommt, die könnte dann vielleicht Gesetze erlassen, obwohl das auch noch nicht mal sicher ist, weil wir kein souveräner Staat sind. Wir haben ja den 2+4-Vertrag mit der Feindstaatenklausel. Das heißt, wenn hier irgendwas läuft, wie die Alliierten das nicht wollen, dann können die Alliierten jederzeit hier alles platt machen. Das heißt, selbst wenn man übers Parlament gehen will, halte ich das für nicht gerade aussichtsreich. Was wird passieren? Die Balkanisierung, die wird zunehmen. Ich denke, dass Deutschland auf kurz oder lang werden sich die Migranten aufeinander oder untereinander aufteilen. Mitteldeutschland ist es ja bereits so, dass da hier herrschen dann die Türken, da die Libanesen und da andere Araber. Und langfristig, also ich werde mit meiner Familie höchstwahrscheinlich mittellangfristig Richtung Mitteldeutschland ziehen, weil da die Verauswanderung noch nicht so gravierend ist wie hier in Nordrhein-Westfalen. Also Nordrhein-Westfalen halte ich eigentlich für verloren zurzeit, zumindest temporär. Man muss ja immer mal in großen Dimensionen denken. Ja, ich meine, was macht unser Leben schon aus? Wir sind 80 Jahre auf der Welt und unser Volk gibt es seit Tausenden von Jahren, beziehungsweise vorher die germanischen Stämme, die hier gesiedelt haben. Ja. Selbst wenn wir jetzt eine Zeit lang vielleicht auf Teile von Deutschland verzichten müssen, heißt das ja noch lange nicht, dass das immer so sein muss. Ja, jedenfalls ganz konkret denke ich, dass man Richtung Mitteldeutschland siedeln sollte. Zumindest schon mal den Platz besetzen, bevor es durch Fremde besetzt wird. Vorteil ist, man hat ein osteuropäisches Land im Rücken. Das heißt, von da kann man schon mal nicht angefeindet werden, denn gerade die osteuropäischen Länder, die haben ja auch keine Lust, sich derart bereichern zu lassen, wie es Deutschland tut. Also es wird auf jeden Fall zum Konflikt kommen und selbst wenn man übers Parlament was machen will, man setzt die Gesetze durch, die 2 Millionen, die jetzt in Kürze gekommen sind, die werden ja nicht freiwillig wieder gehen, die werden ja nicht sagen, oh, ich habe jetzt einen Abschiedebescheid, dann fahre ich jetzt mal wieder nach Hause, das war's dann. Nee, die werden sich natürlich mit Zähnen und Klauen dagegen wehren, hier dieses Schlaraffenland wieder verlassen zu müssen. Selbst das gibt Konflikte. Und selbst wenn wir Deutschen uns raushalten, wie du hast es ja schon angesprochen, die Konflikte in den Asylantenheimen, wo ja die Konfliktzone oder die Konfliktgrenze an der Ethnie entlangläuft, wenn es hier zu Verteilungskämpfen kommt und wir Deutschen halten uns vollkommen tolerant und lernbehindert zurück, dann wird es trotzdem zum Konflikt kommen, nämlich dann bei den Migranten untereinander. Das heißt, es wird eine Menge Blut fließen, ob wir das wollen oder nicht, ob wir uns raushalten oder nicht. Und das ist anscheinend das Ziel der demokratischen Politdarsteller.
Also schön.
Und ja, ganz genau, kurz auf deine Frage, was sie da tun kann, sich vorbereiten. Man muss, da fängt das an mit Vorräten sammeln, ja, das, was für unsere Großeltern normal war. Heute, bis vor kurzem hat man vielleicht auch noch, wurde man belächelt, ja, und Plünderungen sind auf jeden Fall denkbar. Das ist interessant, da war doch mal dieser Rewe, boah, wo war denn das gewesen? Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber da waren alle Regale leer. Mhm. Ja, die wurden quasi leer gekauft von sogenannten Flüchtlingen, oder vielleicht mussten sie auch nichts bezahlen. Ich weiß das bei mir in der Stadt, da war es tatsächlich so, erzählte mir ein Nachbar, der ist einkaufen im Supermarkt im Rewe, vor ihm ein sogenannter Flüchtling mit einem vollen Einkaufswagen. Der hat aber nicht bezahlt. Der hat da irgendeinen Schein hingelegt, ich denke mal von der Stadt, weil der Rewe-Markt, der verschenkt das ja auch nicht, der lässt sich das bezahlen. Ja, ich denke mal, das wird wahrscheinlich so ein Gutschein sein, den man dann, wo Rewe sich bei der Gemeinde das Geld wiederholt. Mhm. Ja. So, aber auf jeden Fall, ja, die Ressourcen werden knapper. Je mehr Menschen kommen, umso mehr Menschen wollen essen, die wollen Wohnraum, die wollen trinken. Und darauf muss man sich gefasst machen. Man muss vorbereitet sein auf den extremen Notfall. Okay. Das kann ich nur jedem mitgeben.
Also sieht nicht so rosig aus, aber wir schaffen das schon.
Ja, das ist, ich will auch keinen Fatalismus verbreiten. Ich sehe es einfach so, dass es halt eine große Herausforderung für unser Volk ist. Und ich weiß auch, dass wir auch durch diesen oder durch diese widrigen Umstände nicht untergehen werden. Es wird auf jeden Fall weitergehen. Entweder mit Siedlungsprojekten in Mitteldeutschland. Ich werde da in Zukunft auch mal einen interessanten Gesprächspartner zu mir vor die Kamera holen. Das ist der Johannes Scharf. Mhm. Der hat ja diese Nova Europa Geschichte. Das ist erstmal nur eine Vision. Und zwar geht es da um Siedlungsprojekte von Weißen.
Okay.
Sei es irgendwo in Russland oder in Amerika gibt es Klimazonen, die den europäischen oder mitteleuropäischen Klima entsprechen. Dass es auf jeden Fall weitergehen wird mit uns, ja, dass wir uns hier. Das ist ja auch immer wichtig, dass man den Leuten mal nicht nur immer sagt, wie schlecht es ist und ja. Hat ja alles gar keinen Sinn mehr, ja, sondern man muss mit seiner Aufgabe wachsen.
Ja. Also eine positive Nachricht haben zum Schluss. Und
auf jeden Fall. Es geht immer weiter und es hat ja auch jeder in der Hand. Ich kann jetzt rumheulen, ja, und mich unter das Bett verkriechen und sagen, alles blöd. Oder ich überlege mir halt eben, was ich draus mache. Ja, natürlich werden wir hier unser Land und unsere Heimatboden so lange verteidigen, wie es eben möglich ist.
So schaut's aus. Das kriegen wir hin. Also wir Deutschen haben ja vieles erlebt und das werden wir auch schaffen. Ne? Das wird uns nicht unterkriegen.
Genau.
Okay. Ja, super, Frank. Dann bedanke ich mich bei dir, dass du heute da warst. Ne? Dann super, hat mich echt Wahnsinnsgespräch, war mir eine Ehre. Vielleicht können wir es ja irgendwann nochmal zusammenkriegen.
Ja, würde mich sehr freuen. Ne? Also hat mich auch sehr gefreut, dass du angefragt hast. Deine Videos finde ich auch sehr von sehr hohem Niveau. Ja, das erste, was ich ja von dir gesehen hatte, war ja dieses Video auch zum Thema Rasse mit den Unterschieden und aber auch, dass du es halt eben so rübergebracht hast, dass es nicht heißt, wir sind jetzt die Besten oder das sind jetzt die nicht so toll sind. Ja. Gerade was da den IQ angeht, da sind die Asiaten, glaube ich, uns noch ein bisschen voraus.
Ja. Ja.
Macht ja auch nichts. Ja, ich meine, jeder soll ja so glücklich sein, wie er ist.
Ja.
Ja, und genau. Das ist ja das Problem, was wir ja auch wieder in Deutschland speziell haben, dass es Deutsche gibt, die Deutschland verrecke schreien.
Ja.
Es gibt ja bestimmt, also mir ist nicht bekannt, dass im Irak einer auf die Straße geht und sagt, Irak soll verrecken oder in Namibia soll verrecken.
Ja, eben. Das ist ja. Absolut. Nee, das ist ja eben genau das, ne? Dies ist ja der Unterschied zu sehen, aber gerade das auch zu schätzen. Ich sag ja immer, am liebsten wäre ich ein Bushmensch geworden, dann hätte ich keine Probleme.
Ne, so. Oder andere halt.
Ja, aber man wäre ja trotzdem glücklich in dem Umfeld. Die leben ja noch sehr natürlich und in dem Umfeld wären die glücklicher als der Europäer wahrscheinlich heutzutage hier.
Das ist richtig und die würden wahrscheinlich auch gesünder leben als wir.
Eben, deswegen. Da darf man sich nicht so drauf versteifen auf die Unterschiede, dass die schlimm sind, sondern eben positiv, ne?
Eben.
Das ist das Wichtige. Okay, Frank. Dann danke ich dir wirklich fürs Gespräch und bis zum nächsten Mal dann vielleicht. Und viel Erfolg bei deinen ganzen Projekten, wie gesagt, Multikulti meets Nationalismus, dritter Blickwinkel, lohnt sich alles, ne? Mach einfach weiter und das wird schon.
Werde ich machen. Die das Gleiche und wir sehen uns, hören uns, schreiben uns.
Genau, wunderbar, Frank, ne?
Vielen Dank.
Bis dann, mach's gut, ciao.
Jo, ciao.
Ja, das war das Interview mit Frank Krämer und wenn es euch gefallen hat, dann folgt ihm doch einfach auf Facebook. Unten in der Beschreibung habe ich den Link zu seinem Profil reingestellt. Oder abonniert ihn doch auf YouTube und schaut dort seine Videos. Dabei aber beachten, dass die meisten Videos von ihm gesperrt sind. Das heißt, ihr müsst bei YouTube ganz unten rein und die Ländereinstellung ändern. Zum Beispiel Afghanistan, dann könnt ihr das wieder gucken. Ja, und wenn ihr Frank Krämer für seine gute Arbeit unterstützen wollt und euch eh was kaufen wollt, dann macht das doch bei seinem Online-Store sonnenkreuz.net. Dort könnt ihr aktuelle Bücher kaufen, CDs auch von ihm oder auch Sportlernahrung von einem deutschen Hersteller und sogar das T-Shirt, das Frank Krämer in seinen Videos selber trägt und natürlich auch noch andere Textilien. Hier könnt ihr den dritten Blickwinkel direkt abonnieren. Und hier seht ihr die Playlist mit allen Videos von Dritter Blickwinkel und auch Multikulti trifft Nationalismus. Und hier oben die beiden letzten Videos vom Frank Krämer, die nicht gesperrt sind. Viel Spaß beim Angucken.